Wusstest du, dass 87% der Menschen nicht gern zur Arbeit gehen? Das wollen wir ändern. Wir haben die Tools und Impulse für HRs und Führungskräfte, damit die Menschen sich wieder auf den Montag freuen. Ich bin Svenja und ihr hört unseren Podcast zum Thema People and Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen People Culture Podcast Folge. Heute verspricht es besonders aufregend zu werden, denn wir haben einen wahren Pionier für eine zukunftsweisende und gesunde Arbeitskultur zu Gast, Benjamin Rolf, der visionäre Schöpfer der New Performance Academy. In seinem Universum dreht sich alles darum, eine Arbeitsumgebung zu gestalten, die nicht nur gesund, sondern auch motivierend ist. Benjamin teilt sein unschätzbares Wissen als leidenschaftlicher Coach und inspirierender Speaker. Außerdem hat er seinen eigenen Podcast Leading Well. Und als wäre das nicht alles schon beeindruckend genug, fungiert er darüber hinaus als Co-Autor des Bestsellers Trust Me von Karin Lausch. Wir freuen uns sehr, mit ihm in die Welt des gesunden Führens abzutauchen. Benjamin, let's go.
Ja, let's go. Moin.
Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und ich würde gerne zu Beginn gleich mal eine kurze Frage stellen. Gesundes Führen ist ja heute so unser Thema. Bedeutet das, dass Arbeitgeber dazu auffordern, dass alle Mitarbeiter sich morgens um 8 Uhr im Pausenraum treffen und gemeinsam Aerobic machen?
Ich finde 8 Uhr eigentlich viel zu früh dafür, muss ich sagen. Also
lieber um 10?
Da müssten wir fürs Wellbeing müssten wir ein bisschen später starten, würde ich sagen. Nee, kleiner Scherz. Also ich würde sagen, alle, die das machen, die sich um 8 Uhr morgens treffen wollen für so ein bisschen Aerobic, Yoga und Co. oder Meditation, feel free und kann wirklich richtig gut sein, ne? Also ich selber mag auch so eine kleine Morgenroutine, einfach mal so ein bisschen kleines Stretching, so ein bisschen in den Tag starten, ganz entspannt. Aber wie das natürlich immer so ist in dieser neuen Arbeitswelt und auch bei gesunden Arbeiten, nicht alles ist für jeden perfekt, ne? Also auch da geht es natürlich darum, da werden wir ein bisschen drüber reden, das zu finden, was mir gut tut, ne? Und ob das irgendwie Aerobic morgens um 8 in der Gruppe ist oder ich starte für mich ganz entspannt oder ich schlafe ein bisschen länger oder stehe vielleicht schon früher auf. All das ist möglich und all das kann auch gesundes Arbeiten sein in dem Sinne.
Ja, ich glaube, da teasern wir eigentlich schon so ein paar Punkte an, was Flexibilität und sowas auch angeht. Vielleicht starten wir noch mal kurz damit, wo du eigentlich herkommst, beziehungsweise dein Start war ja im Bereich Transformation, Organisationsentwicklung und wie bist du dann zum Thema gesunden Führen gekommen?
Ja, tatsächlich glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die da so zusammenkommen. Das eine ist so, ich habe tatsächlich auch einen sportlichen Hintergrund, also mache irgendwo, glaube ich, jetzt schon auch mittlerweile 10, 12 Jahre Triathlonsport einerseits. Das ist natürlich das, wo man sich immer auch die Frage stellt, wie kann ich diese Leistung, diese Ausdauerleistung auf gesunde, nachhaltige Weise so ein bisschen für mich vollbringen. Das andere ist tatsächlich, dass ich schon auch gemerkt habe in meinem eigenen persönlichen Umfeld in den letzten Jahren, dass so das Thema Gesundheit im Arbeitskontext schon irgendwo auch eine Rolle spielt, ne? Also Themen wie Burnout, wie Erschöpfung, wie auch Erschöpfungsdepression, die mehr und mehr tatsächlich Teil des Alltags wurden, auch in meinem Umfeld und wo ich gemerkt habe, ah, okay, irgendwie müssen wir da mal ein bisschen mehr hingucken tatsächlich.
Ja, du sprichst damit ja schon verschiedenste Themen an. Ich sag mal nicht nur die körperliche Gesundheit, wo viele ja immer das Thema gesundes Arbeiten auch mit assoziieren, sondern gerade mentale Gesundheit ist das, was du jetzt angesprochen hast, ne? Erschöpft sein oder Burnout hast du auch genannt als Stichwort. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen rein. Wie kommt das denn zustande oder was ist so deine Analyse, warum das gerade heute so ein starkes Thema ist, wo auch so viel drüber gesprochen wird?
Ja, ich glaube, es ist viel bekannt und trotzdem auch noch viel unbekannt, würde ich sagen. Das macht gerade natürlich mentale Gesundheit auch so ein bisschen komplex als Thema. Also bei physischer Gesundheit kann man oft Ursache, Wirkung ganz gut zusammenbringen, ne? Also irgendwo du fällst hin, brichst dir einen Arm, das ist ganz klar, ne? Die Situation ist ganz klar und eigentlich auch der Heilungsweg ist ganz klar. Bei mentaler Gesundheit muss man sagen, können es natürlich oft auch ganz, ganz unterschiedliche Dinge kommen, die zusammenkommen, die am Ende Belastungsfaktoren für uns sind im Alltag, natürlich auch im Arbeitsalltag, aber natürlich auch im privaten Alltag. Und auch das finde ich bei diesem Thema mentaler Gesundheit und irgendwo auch Stress am Arbeitsplatz so komplex, ne? Wir sprechen natürlich oft über Arbeitsthemen, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind ein Mensch, ne? Also wenn wir morgens zur Arbeit kommen, nehmen wir natürlich auch Belastungen aus dem privaten Kontext mit zur Arbeit und umgekehrt genauso. Wir alle wissen, wenn wir uns abends irgendwie an den Abendbrotstisch setzen mit der Familie, schütteln wir die Arbeit und vielleicht die in Anführungsstrichen Belastung, Herausforderung der Arbeit auch nicht so schnell ab, ne? Also wir sind ein Mensch und dementsprechend kommen da ganz, ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Aber wenn man jetzt mal so auf die Gesellschaft, auf die Arbeitswelt als Ganzes guckt, dann gibt es natürlich schon so ein paar ich nenne es, ne, also man nennt es Stressoren auch, ne, also Stressfaktoren oder wirklich auch Belastungsfaktoren für unsere mentale Gesundheit, die, glaube ich, stärker werden, ne, die auch mehr Kraft ausstrahlen. Das eine ist natürlich, das kann auch sowas sein wie gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Unsicherheit, ne? Also, dass wir auch merken, mich lässt das nicht ganz los, dass vielleicht auch gerade ich merke, mein Unternehmen ist gar nicht so in so super sicherem Fahrwasser, ne? Es gibt viele Unternehmen, das bekommen wir auch gerade in den Nachrichten immer wieder mit, wo natürlich Mitarbeiter auch entlassen werden, ne? Wo auch eine Jobunsicherheit bestehen kann. All das können auch Belastungsfaktoren sein. Gleichermaßen Thema Fachkräftemangel führt in vielen Unternehmen dazu, dass weniger Menschen für viel Arbeit dort einfach vorhanden sind, ne? Also wir haben eine hohe Belastung, eine Arbeitsbelastung. Wir probieren uns so ein bisschen durch diese wirtschaftliche Unsicherheit zu navigieren. Trotzdem haben wir eigentlich einen Mangel an Ressourcen, in Anführungsstrichen, ne? An Menschen, die diese Arbeit vollrichten. Und da kommen wir relativ schnell in so eine Negativspirale. Und das erlebe ich bei vielen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Also die Arbeitsbelastung ist hoch. Es sind nicht genügend Menschen da, um diese Arbeitsbelastung zu stemmen. Menschen erkranken, fallen aus und dementsprechend wird die Belastung für diejenigen, die noch da sind, eigentlich noch wieder viel, viel höher, ne? Und das finde ich, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, in dem wir schnell kommen können und den wir auch aufbrechen müssen, natürlich dann zwangsläufig in den Unternehmen, in den Teams. Und das sind so natürlich so ein paar Faktoren, um ansonsten vielleicht so einen ganz schnellen Ritt noch zu machen. Natürlich, finde ich, spielt Digitalisierung, ne, die Tools, die wir heute nutzen, das Always-On-Sein, ob wir jetzt irgendwo auch abends, ne, im Homeoffice sind, immer noch mal unsere Mails checken, dann vielleicht weiter zu TikTok, zu LinkedIn und so weiter gehen. Das sind natürlich alles Dinge, die, wo wir sagen müssen, die uns schon auch zu Arbeits- und Lebensweisen führen, die nicht unbedingt sehr, sehr gesund sind und förderlich für unsere mentale Gesundheit. Na, und auch das müssen wir definitiv auf dem Schirm haben.
Jetzt hast du einen ganz bunten Blumenstrauß eigentlich an Themen da serviert. Lass uns in die einzelnen Bereiche doch ruhig nochmal reingehen. Stichwort Digitalisierung, Gesellschaft, das ist ja was eher so von außen, sag ich mal, auf die Leute auch einfließt im privaten Bereich. Das heißt, ich würde aus deinen Worten jetzt mal schließen, dass Arbeitgeber auch gucken müssen, was betrifft eigentlich meine Mitarbeiter privat. Also nicht nur diesen üblichen Arbeitskontext, den man vielleicht in der Vergangenheit angeschaut hat, sondern gerade jetzt sind Führungskräfte und HR auch gefordert, sich die privaten Umstände sozusagen mal anzugucken und da vielleicht auch mehr Interesse an den Mitarbeitern zu zeigen, als man das früher gemacht hat, oder?
Ja, ist tricky tatsächlich, weil auch da muss man natürlich sagen, Gesundheit ist etwas sehr Persönliches, ne? Also ich habe an sich natürlich im Arbeitskontext keine Verpflichtung, irgendwelche gesundheitlichen Details preiszugeben, die ich nicht preisgeben möchte und irgendwelche insgesamt privaten Details preiszugeben, die ich nicht preisgeben möchte. Ja. Natürlich kann es sehr, sehr förderlich sein, ein offenes und wie man es auch nennt, psychologisch sicheres Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich tatsächlich auch motiviert fühlen, über vielleicht auch Unsicherheiten, auch über Privates mal zu reden, ne, über Dinge, die uns vielleicht auch mal nicht so gut tun. Das kann uns unterstützen, ne, das kann uns auch ein bisschen Kraft und Stärke geben, aber man kann da niemanden zu zwingen, ne, in dem Sinne. Und auch wenn es um privates Verhalten geht, im Sinne von, welche Tools nutze ich so, wenn die Arbeit vorbei ist, ne, also setze ich mich abends vor die PlayStation für 2-3 Stunden oder scroll 3-4 Stunden durch TikTok, ne, oder schaue mir eine Netflix-Serie an. All das sind Dinge, die liegen in meiner Eigenverantwortung. Das, was aber natürlich ein Arbeitgeber machen kann, das finde ich schon, ist für sich zumindest eine Rolle eines positiven Einflussgebers zu sehen, ne? Positiven Einflussgebers im Sinne von, ich probiere aufzuklären, ich probiere Fähigkeiten der Selbstführung zu stärken, die auch in den privaten Kontext hineinreichen können, ne? Also wenn ich Mitarbeitenden die Chance gebe, etwas über tatsächlich mentale Gesundheit, ne, ein gesundes Leben insgesamt, Umgang mit Stress, Achtsamkeit oder so für sich zu lernen, dann sind das ja auch Fähigkeiten, die ich sehr, sehr gut im privaten Kontext anwenden kann. Und ich sag mal so, das ist eine Rolle, die man nehmen kann. Also Impulsgeber zu sein, Menschen zu stärken auf eine Art und Weise, dass sie tatsächlich auch ihren privaten Kontext auch stärken. Aber was natürlich nicht geht, ist das Private zu kontrollieren, zu überwachen und dergleichen.
Ja, das freut mich zu hören, dass du das sagst. Nicht, dass das irgendjemand missversteht. Ja. Trotzdem glaube ich, ist es aber wichtig, und das ist das, was ich bei dir jetzt auch rausgehört habe, dass zumindest das offene Ohr da ist. Das heißt, wenn Mitarbeiter drüber reden wollen, dass es eine Möglichkeit gibt, die auch in irgendeiner Art und Weise geschaffen wird, sei es beim Vorgesetzten, sei es bei einer anonymen Stelle vielleicht auch oder bei HR, wo Mitarbeiter eben auch drüber sprechen können, wenn sie in einer Krisensituation sind oder Ängste haben, die sie überwinden wollen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja. Total. Und ich finde, das ist das ist eine der großen Aufgaben, gerade wenn es darum geht, Situationen zu managen, die schon kritischer sind. Ne? Das eine ist so, man kann sagen, wir arbeiten präventiv an Gesundheit. Das ist, glaube ich, das, worüber ich auch gerade sehr, sehr gesprochen habe. Also präventiv im Sinne von, wir probieren, Gesundheit zu erhalten, Gesundheit zu stärken. Und da können wir natürlich ganz viel an Fähigkeiten arbeiten. Da können wir auch viele Impulse setzen. Da können wir Menschen begleiten, für sich irgendwo auch im Alltag gute Wege des gesunden Arbeitens zu finden. Und dann gibt es natürlich aber auch Situationen, wo wir merken, da sind die Belastungen schon so hoch, da ist eine Stresssituation entstanden, da sind Belastungsfaktoren so enorm, dass Menschen tatsächlich vielleicht erkranken oder auf der Schwelle sind, ne, vielleicht auch mental zu erkranken, so würde ich es mal nennen. Und da können und sollten Unternehmen heutzutage einfach auch Mechanismen haben, um diese Menschen zu unterstützen. Im besten Fall natürlich auch da gilt, weil es halt ein sehr, sehr persönliches, privates Thema ist, auf anonyme Art und Weise. Ne? Also was Best Practice im Unternehmen ist nicht, dass die Führungskraft jetzt irgendwie in so eine Therapeutenrolle geht oder so, sondern Führungskraft, und auch das ist gesunde Führung, eine Führungskraft kann dabei helfen, Warnsignale bei Mitarbeitenden zu erkennen, wahrzunehmen, natürlich respektvoll, wertschätzend auf Mitarbeitende zuzugehen und irgendwo auch zu sagen, so hey, schau mal hier, Sabine, ne, ich habe dich irgendwie die letzten drei Wochen zum Beispiel irgendwie gesehen und erlebt und oder Michael, und mir ist aufgefallen, so und so hast du dich irgendwie verhalten und mich besorgt, dass so ein bisschen, ne, so das anzusprechen, respektvoll, wertschätzend sind. Und wenn man darüber einen sicheren Raum schafft, ins Gespräch kommt und merkt, die Person braucht Unterstützung, dann unterstützende Wege zu zeigen, ne? Was zum Beispiel bedeuten kann, hey, wir haben hier einen Betriebsarzt, hey, wir haben hier Stellen, wo wir oder Angebote für psychologische Betreuung und Begleitung, all das sind Wege, auf die ich dann als Führungskraft hinweisen kann natürlich. Und im besten Fall, und das haben heutzutage viele Unternehmen, gibt es da einfach Strukturen, die wir nutzen können. Gleichzeitig, vielleicht noch als letzten Punkt, fällt mir immer wieder auf, dass Mitarbeitenden das sehr, sehr wenig bewusst ist, ne? Also, dass diese Strukturen da sind. Deswegen auch da eine Führungsaufgabe sehe ich darauf hinweisen zu können in den richtigen, entscheidenden Momenten.
Ja, das führt mich so ein bisschen zur Frage, was HR da auch tun kann, weil wenn ich das mal zusammenfasse, was du gerade gesagt hast, würde das ja bedeuten, dass auch die Führungskräfte dahingehend sensibilisiert werden müssen, ne? Solche Warnsignale zu sehen oder auch die internen Programme oder Angebote überhaupt zu kennen. Das ist ja was, wo wir sagen können, das kann HR auch super gut machen, sich überlegen, wie kriegen wir es ins Unternehmen, wie schaffen wir es, die Führungskräfte an die Hand zu nehmen.
Ja, definitiv. Und für mich ist es immer mehr auch ein Zusammenschluss ganz unterschiedlicher Kompetenzen. Also ich finde, HR spielt eine Schlüsselrolle. Im besten Fall denken wir, und das ist auch ein Thema, wofür ich sehr plädiere und auch stehe, im besten Fall schaffen wir Themen wie New Work, Leadership und Gesundheit zusammenzudenken. Das bedeutet irgendwie nicht irgendwo, da gibt es ein bisschen Gesundheitsmanagement, hier gibt es ein bisschen HR, da gibt es ein bisschen Führung, sondern wie kriegen wir diese Themen auch zusammengeführt? Weil zum Beispiel natürlich auch eine gewisse Unternehmenskultur einen Einfluss darauf hat, ob es Menschen gut geht oder nicht. Ne? Also wie gehen wir miteinander um? Welche Werte werden hier gelebt? Wie ist das Verhalten? Ne? Das nicht nur von Führungskräften zu Mitarbeitenden, sondern auch Mitarbeitende untereinander. Das kann sehr bestärkend sein, wenn wir wertschätzend sind, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir respektvoll miteinander umgehen, wenn wir die Talente, die Stärken des Einzelnen hervorheben. Das kann aber auch sehr belastend sein, ne? Wenn wir stark in Konflikte gehen, wenn wir stark in die Kritik gehen, wenn wir den Einzelnen nicht wertschätzen. Also auch da Kultur spielt eine Rolle, und da ist natürlich HR prädestiniert für, ne? Da auch einen Rahmen zu schaffen, sich mit Unternehmenskultur, mit Werten, mit dem Miteinander auseinanderzusetzen. Aber ich finde auch Fähigkeiten, ne? Auch Fähigkeiten zu stärken bei Mitarbeitenden, aber auch bei Führungskräften gleichermaßen, ne? Eigenverantwortung zu übernehmen, gerade jetzt in dieser flexibler werdenden Arbeitswelt auch zu gucken, wie kann ich mich denn gut führen selbst, ne? Wenn ich im Homeoffice bin, wenn ich keinen festen Rahmen habe, weil auch da entsteht viel Belastung, wenn ich es halt gerade nicht schaffe, zum Beispiel für mich diese Grenze zu setzen im Homeoffice, ne? Um mich gut selbst zu managen. Auch das ist eine Fähigkeit, und deswegen auch da Fähigkeiten, Zukunftsfähigkeit in dem Sinne identifizieren als HR und Trainingsangebote anbieten, finde ich, ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, und dann kann man natürlich weitermachen. Ne? Gibt es natürlich ganz, ganz spezifische Dinge, die dann vielleicht doch eher so in Richtung eines Gesundheitsmanagements fallen würden. Ne? Also auch so psychische Gefährdungsbeurteilung und was es alles gibt. Aber ich sehe es tatsächlich immer mehr auch als einen Zusammenschluss verschiedener Funktionen im Unternehmen, die es braucht, um ganzheitlich auch gesundes Arbeiten zu ermöglichen.
Das heißt, zusammenfassend, es kommt nicht nur darauf an, dass man, ich sag mal, die Standardangebote macht zum Thema, ich weiß nicht, wir haben irgendwie einmal die Woche einen Rückenschulkurs und parallel machen wir einmal im Jahr einen Gesundheitstag, wo wir noch über gesunde Ernährung aufklären, sondern es ist vor allem auch das Zwischenmenschliche, wo der Fokus drauf gelegt werden muss. Passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass es ja eben viel um die mentale Gesundheit geht, eben nicht nur um die körperliche. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja das, was am Ende Einfluss auf die mentale Gesundheit nimmt, wie wir miteinander umgehen, wie, ich sag mal, die Arbeitsbelastung vielleicht auch ist. Jetzt hast du eben ganz spannend gesagt, dass die Themen eigentlich verbunden werden müssten. Stichworte New Work, Gesundheitsmanagement. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den du, glaube ich, gesagt hast, die Arbeitswelt verändert sich ja schon. Also wir haben mehr Homeoffice, hast du auch angesprochen. Und das Stichwort Selbstführung kam jetzt schon zweimal. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen drauf ein. Was bedeutet das eigentlich und wie können wir Mitarbeiter konkret dabei auch unterstützen?
Ja, Selbstführung in dem Sinne ist es eigentlich, es ist eine Kompetenz, die wir mehr und mehr und jede einzelne Person, also Mitarbeitende, Führungskräfte gleichermaßen mehr und mehr brauchen, umso mehr Freiheiten und Flexibilitäten wir in unserem Alltag auch erleben. Und de facto ist das in vielen Unternehmen jetzt gerade in den letzten Jahren ja der Fall. Ne? Also die Corona-Pandemie war ja ein sehr doller Beschleuniger von hybriden Remote-Arbeiten. Und wir alle wissen es natürlich, also gerade wenn man jetzt mal diesen hybriden Kontext nimmt, was ist dann da so ein bisschen die Fragestellung? Fragestellung kann sein, gehe ich überhaupt ins Office? Wann gehe ich denn ins Office? Warum gehe ich ins Office? Wenn ich im Homeoffice bin, wie gestalte ich da meinen Tag? Wann fange ich an zu arbeiten? Wann endet meine Arbeit? Schaffe ich es, nachdem meine Arbeit im Homeoffice zu Ende ist, auch abzuschalten? Oder ne, liegt vielleicht der Laptop irgendwo auf dem Küchentisch rum und ich schaue immer mal wieder rein und merke, ich kann nicht so richtig abschalten? Es geht natürlich auch um Selbstorganisation, Selbstmanagement und all das sind Dinge, die wir brauchen, je mehr Flexibilität wir selbst auch als einzelne Mitarbeitenden tatsächlich zur Verfügung haben. Und tatsächlich ist es ein größer werdendes Bedürfnis ja von vielen Menschen, so sich selbst gut organisieren zu können, weil die Chancen liegen natürlich auf der Hand. Mehr zu gucken, hey, wie kriege ich denn vielleicht Familie, Privatleben mit Arbeit gut miteinander irgendwo verbunden? Muss ich jeden Tag ins Office pendeln? Nee, ich kann mir auch ein bisschen Zeit sparen. Aber es braucht andere Kompetenzen, es braucht andere Fähigkeiten, um das für sich gut, gesund und wirksam hinzubekommen. Und das ist am Ende Selbstführung. Das Spannende ist, aus meiner Sicht auch, es ist eine Fähigkeit, die viele von uns tatsächlich stärken können und auch stärken sollten und die auch, ich würde sagen, schon viele nie so richtig im Detail erworben haben, weil natürlich wir auch aus einer Gesellschaft, aber auch einer Welt kommen, wo wir es, auch Arbeitswelt, wo wir es vielleicht gar nicht so sehr gebraucht haben. Also wenn ich immer an Schule denke, wenn ich an Studium denke, wie viele waren da in Settings unterwegs, wo eigentlich alles vorgegeben war, ne? Wo du wann zu sein hast, irgendwie an einem festen Ort, so du hast eigentlich eher ausgeführt, ne? Was dir jemand anderes vorgegeben hat. Und da brauchst du nicht viel Selbstführung. Aber wie gesagt, es dreht sich jetzt mehr und mehr schon auch in Richtung einer Arbeitswelt, wo es mehr Eigenverantwortung braucht, mehr Selbstbestimmung natürlich auch. Und da ist Selbstführung dann eine Kernkompetenz.
Also die Rahmenbedingungen haben sich auch einfach geändert, genau. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Ne? Ja. Ja. Hast du einen konkreten Tipp? Weil ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast zum Thema Homeoffice. Es ist ja nicht so, dass jeder zu Hause ein separates Büro hat, wo er sich abschotten kann sozusagen und dann, ich sag mal, die Tür abends schließt und dann auch den Kopf abschaltet. Viele sitzen in der Küche oder im Esszimmer oder irgendwie im Schlafzimmer, habe ich bei Kollegen auch miterlebt. Hast du da einen konkreten Tipp, was man machen kann, um so einen gewissen Abstand dann trotzdem irgendwie zu kriegen? Gibt es da Rituale oder irgendwas, was man sich selber angewöhnen kann?
Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, in so eine Richtung definitiv zu denken, weil was ich für mich immer so für ein Bild im Kopf habe, ist so wie die Arbeit, die so wie so ein kleiner Schleier oder so ein Gummiband an uns hängt. Ne? Also so, wir machen Feierabend und wir ziehen das irgendwie den ganzen Abend so ein bisschen mit uns. Also wir wären es nicht so richtig los, ne? Egal, so ein bisschen, wo wir hingehen, wir gehen dann vielleicht irgendwie in die Küche, setzen uns aufs Sofa oder so, aber so richtig wären wir die Arbeit nicht los. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das vielleicht irgendwo auch unseren Feierabend gut beschreibt, dann würde ich sagen, dann müssen wir schauen, was können wir tun, um dieses Gummiband so ein bisschen mal zum Reißen zu bekommen. Und das sind eigentlich zwei Dinge oft. Das eine ist tatsächlich die mentale Abgrenzung. Also wie können wir uns wirklich mental abgrenzen von dem, was wir da tun. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also ich finde zum Beispiel sehr, sehr hilfreich für mich, wenn ich weiß, beispielsweise, ich habe einen relativ festen Feierabend, den ich mir setze, ne, irgendwie 17, 18, 19 Uhr mache ich Feierabend, dann zum Beispiel auch so eine Art kleines, ich nenne es mal so, Runterfahrritual zu haben. Ne? Und es kann sein, so ich habe so einen festen Ablauf an Schritten, die ich mache. um meinen Tag abzuschließen. Zum Beispiel, ich gucke nochmal in die E-Mail-Inbox, schaue, ist noch irgendwas total Dringendes, worauf ich antworten muss? Wenn nee, irgendwie, ich sortiere nochmal ein, zwei Mails. Okay, Inbox fertig. Ich gucke, habe ich irgendwelche Notizen heute gemacht, die ich nochmal irgendwo hinsortieren muss, dass ich sie wiederfinde, ne? Dass sie nicht irgendwie verloren gehen. Okay, gucke ich kurz. Irgendwelche Ideen, irgendwelche To-Dos, die ich nochmal irgendwo vielleicht auf morgen schieben muss. Okay, dann vielleicht noch letzter Schritt. Ich schaue nochmal auf den nächsten Tag. Morgen, was steht denn so an? Welche Meetings muss ich irgendwas vorbereiten? Was ist morgen vielleicht die wichtigste Aufgabe? Also ich stelle mich vielleicht schon mal so ganz, ganz kurz auf morgen ein, dass ich irgendwie weiß, okay, der Tag ist so ein bisschen grob sortiert. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und kann dann sagen, okay, Shutdown für heute und ich bin tatsächlich abgeschlossen für heute, habe ein bisschen Blick auf morgen und kann dementsprechend mit diesem Ritual den Tag auch mental abschalten. Ne? Also ist so eine Sache, die mir dabei hilft, dass nicht irgendwie irgendwelche Tabs sich nochmal gedanklich öffnen entlang des Abends. Ne?
Ja.
Und ich finde dann aber abschalten bedeutet auch, wirklich bewusst sich dann nicht mehr mit der Arbeit zu beschäftigen. Also es bedeutet auch, keine E-Mails, ne, keine irgendwie Nachrichten, die irgendwo reinpoppen über irgendwelche Kanäle oder Apps oder so, weil das wird immer wieder dieses Gummiband zurückholen. Ne? Also wenn wir das Gummiband nie richtig loswerden, wenn immer wieder diese Kanäle dann doch selbst irgendwie auf dem privaten Smartphone oder so dann aufgehen. Und stattdessen etwas anderes zu tun, was uns wirklich auch auf andere Gedanken bringt. Also ich stelle mir immer vor, wie kann ich etwas schaffen, auch in meiner Freizeit zur Erholung, auch zur strategischen Erholung, was wirklich möglichst anders ist als die Arbeit. Und meistens bedeutet es für mich nichts, was mit einem Screen zu tun hat, nichts, was irgendwie mit Sitzen und vielleicht sogar auch viel Denken zu tun hat, sondern es ist irgendwo Bewegung, ne? Es ist vielleicht andere Menschen treffen, auch wirklich mal in einem anderen Kontext unterwegs sein, Sport machen oder was kochen, was irgendwie haptisch machen, also was kann ich tun oder ich lese einen Roman oder so, was kann ich tun oder was wirklich nochmal möglichst weit von der Arbeit weg ist, weil das bringt uns dann wirklich auch dazu, mental da wirklich rauszukommen, auch aus der Arbeit, ne? Und das brauchen wir gerade, wenn wir diesen Pendelweg vielleicht nicht haben, ne? Weil früher so, wenn ich eine Stunde gependelt bin oder so, dann ist dieses Gummiband langsam entlang dieser Stunde irgendwann gerissen. Dann war ich irgendwann so weit weg von der Arbeit, ne? Und diese Stunde und vielleicht einen Podcast gehört oder Musik gehört, hat auch sehr dabei geholfen. Aber im Homeoffice haben wir das halt leider nicht mehr. Leider und auch teilweise natürlich gut, aber auch ein bisschen leider.
Ja, das stimmt. Ich habe das schon oft von Pendlern gehört, dass sie die Zeit nach Hause wirklich nutzen, um einfach abzuschalten. Und in dem Moment, wo sie zu Hause reinkommen, die Familie begrüßen, ist dann auch wirklich Schluss und der Kopf Absolut. Ist sozusagen mit der Arbeit abgeschlossen und ist nur noch vor Ort bei allem, was danach kommt. Wo du das jetzt gerade so aufgezählt hast, kommt mir eigentlich fast eine Idee, weil ich mich daran erinnern kann, wir hatten das im Unternehmen mal gemacht, dass wir für die Kollegen im Homeoffice wie so eine Art Leitfaden geschrieben haben mit so ein paar Tipps und Tricks. Also die HRs, die jetzt zugehört haben, müssten eigentlich nur noch mal ein bisschen zurückspulen und sich die Stichworte notieren, die du genannt hast. Ich glaube, dann hätte man schon einen ganz guten Leitfaden, was man auch den Kollegen mit an die Hand geben kann, welche Tipps und Tricks es gibt, dass man wirklich abschalten kann und dann am nächsten Tag auch wieder fit ist.
Ja, definitiv. Und ich kann immer nur sagen, so, das sind alles Themen, worauf kommt es am Ende an? Auf gute Gewohnheiten. Ne? Also so viele Dinge, die, wenn wir irgendwas im Positiven für uns im Leben, Arbeitsleben verändern wollen, eigentlich auf unsere Gewohnheiten zu blicken und zu überlegen, wo gibt's eine Gewohnheit, die ich verändern kann, die mir dabei hilft, ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das ist auch beim Thema Abschalten und Feierabend so, ne? Irgendwie eine gute Gewohnheit für sich zu etablieren, die mich rausbringt aus der Arbeit, ne? Ob Sport ist, Kochen ist egal, aber auf die Gewohnheiten blicken macht einen Unterschied.
Also die berühmte Morgenroutine, die wir vielleicht irgendwie kennen, wo wir immer jeden Schritt gleich machen im Bad, ja. Einfach auch für den Nachmittag etablieren.
Absolut. Ja, definitiv. Ja.
Ja. Oder auch zwischendurch Pausen einbauen. Ich glaube, das ist auch immer noch mal ganz gut, wenn man da irgendwie noch mal sagt, okay, ich gehe mittags einfach mal eine Viertelstunde raus oder hol mir was zu essen woanders und bin nicht immer in der gleichen Umgebung, oder? Wie siehst du das?
Ja, also ich finde so eine gewisse Pausenroutine ist sowieso für insgesamt wieder fürs Thema gesundes Arbeiten unerlässlich, ne? Also ich meine, auch da gibt's einfach mittlerweile so solide wissenschaftliche Studienlage, die einfach zeigt, unser Körper braucht circa alle 70 bis 90 Minuten eine kleine Pause. Ne? Also das ist wirklich ein biologischer, körperlicher Rhythmus, den wir alle haben. Also es nennt sich Aktivitäts- und dann Ruherhythmus. Und circa nach 70 bis 90 Minuten, wenn wir alle so ein bisschen hinfühlen würden, würden wir merken, dass so eine kleine Müdigkeit kommt. Was wir natürlich machen im Alltag, Kaffee trinken. Ne? Die Müdigkeit probieren, so ein bisschen wegzuschieben. Und wenn wir das aber den ganzen Tag über tun, also immer diese kleinen Momente der Müdigkeit wegschieben oder mit Kaffee ertränken, dann passiert das, was vielen passiert. Wir bauen eigentlich mehr Erschöpfung und Müdigkeit auf. Ne? Entweder wir sind dann nach Feierabend total erschöpft oder Ende der Woche, Wochenende, ne, total erschöpft, Urlaub total erschöpft, weil es uns nicht gelungen ist, entlang des Alltags ausreichend Ruhe zu bekommen. Und auch das müssen nicht viele Zeiten sein. Ne? Das kann irgendwie vormittags mal 20 Minuten, eine ordentliche Mittagspause, nachmittags nochmal 20 Minuten, irgendwo so Pause sein. Das reicht uns schon, damit wir nicht total erschöpft zum Beispiel in den Feierabend starten.
Finde ich einen guten Punkt, weil man hört ja relativ oft, dass Mitarbeiter auch krank werden, wenn sie in den Urlaub gehen. Hängt dann wahrscheinlich damit zusammen, was du gerade erklärt hast, ne? Dass es sich einfach angestaut hat und dann von einmal abfällt. Wenn wir mal da so ein bisschen weiter drüber nachdenken, bedeutet das aber auch, dass wir ja als Führungskraft, sag ich mal, den Mitarbeitern eine gewisse Flexibilität geben müssen, damit sie das auch für sich so leben können. Das ist ja, glaube ich, eine ziemliche Umstellung für die Führungskräfte, zumindest, sag ich mal, was die Führung bisher so angeht. Wir reden ja über, ja, ich sag mal, anders führen, was die Zukunft angeht, und da gibt's ja auch einen Riesenwandel. Was denkst du, ist da so der wichtigste Skill oder die wichtigsten Skills, die Führungskräfte auch an die Hand bekommen müssen, um, ja, ich sag mal, da so ein Umdenken voranzuschieben, um mehr in so ein flexibles Denken und ja, vielleicht auch mehr Vertrauen für die Mitarbeiter zu gehen.
Ja, also genau dieses Wort wär auch das Wort gewählt, was ich jetzt zuerst gesagt hatte, Vertrauen. Ne? Also es geht halt alles nicht ohne Vertrauen, weil je mehr Flexibilität wir geben, umso mehr wir auch unseren Mitarbeitenden natürlich zugestehen wollen, für sich ihren Alltag auch zu organisieren, umso mehr Vertrauen braucht es natürlich auch erstmal. Also ich muss mich letztlich mit dem Gedanken anfreunden, dass ich nicht alles kontrollieren kann und dass das natürlich auch nicht produktiv ist, ne, alles zu kontrollieren, sondern natürlich viel, viel mehr hinzukommen zu einer, wie man es oft natürlich auch nennt, Ergebnisorientierung. Also letztlich den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitsweisen und vielleicht auch den Weg zum Ziel selbst zu definieren. Was aber am Ende voraussetzt, dass sowas wie ein Ziel klar ist, ne? Und ich finde, das ist vielmehr eine Führungsaufgabe, die es auch wiederum in flexiblen Arbeitsweisen viel, viel mehr braucht, Klarheit und Rahmenbedingungen zu schaffen. Also kann ich dafür sorgen oder wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden wirklich ganz klar wissen, was tun wir hier, warum tun wir es, was ist deine Rolle, was ist dein Beitrag, was wird von dir erwartet? Weil wenn wirklich Klarheit da ist, wenn die maximale Klarheit da ist und es wirklich auch verstanden ist, dann kann man den Menschen auch zutrauen, für sich Wege zu finden, dort hinzukommen. Wenn aber keine Klarheit da ist, ne, also ich irgendwie gehe auf eine Reise, ich weiß gar nicht, wo ich hinreisen will, dann werde ich mich irgendwann im Dschungel verirren. Ne? Und so wird es auch Mitarbeitenden gehen. Ne? Also wenn die flexibel arbeiten und die wissen aber eigentlich gar nicht, wo sie hinwollen, dann werden die sich total verirren und irgendwann entweder wahrscheinlich im Stillstand enden oder halt wirklich panisch werden und unsicher werden und irgendwas tun, ne? Und vielleicht auch daran ausbrennen. Also Klarheit immer wieder zu schaffen, ist die riesengroße Führungsaufgabe. Und das muss man sagen, in Zeiten, die natürlich auch sehr unklar sind, das ist die Herausforderung. Ja. Ne? Also wir sehen, wir wissen nicht so richtig, was morgen passiert. Die Wirtschaft verändert sich immer wieder. Kundenverhalten verändert sich aktuell immer wieder. Das heißt, es wird schwieriger für Unternehmen, auch für Führungskräfte zu steuern. Und gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, was sind aber Dinge, die uns dabei helfen, trotzdem Klarheit und Stabilität in unklaren Zeiten zu schaffen. Ne? Und auch das, finde ich, ist eine super, super wichtige Führungsaufgabe, wenn auch keine einfache.
Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja somit die größte Herausforderung, die ich auch im HR erlebe. Das fängt manchmal schon bei Kleinigkeiten an, wenn zum Beispiel neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gesucht wird, wirklich klar zu sagen, was soll eigentlich die Aufgabe von demjenigen sein und was für ein Anforderungsprofil haben wir dahinter oder welcher Charakter passt gut ins Team. Also da merke ich schon immer, dass es doch schwerfällt, das wirklich auch konkret zu machen und konkret zu sagen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo HR da nochmal ansetzen kann, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den Führungskräften oder die Führungskräfte selbst? Gibt es da so 2, 3 Leitfragen, die man sich irgendwie stellen kann, wo man sagt, okay, das hilft mir dabei, einfach Klarheit zu schaffen?
Also im besten Fall ist es was, was auf unterschiedlichen Ebenen natürlich stattfindet. Also ich finde, das ist dann eher eine strategische Ebene, mit der ich starten würde, ist so, welchen Beitrag schaffen wir hier als Team? Also was ist der Mehrwert unseres Teams, was auch immer das ist? Ich bin ein Marketing-Team, ne? Ich bin ein Logistik-Team. Aber was probieren wir hier eigentlich gerade zu erreichen? Was ist unsere Aufgabe oder vielleicht auch 1, 2 Ziele, die wir haben für die nächsten 3 Monate? das ist eine strategische Klarheit und diese strategische Klarheit, dafür ist eine Führungskraft auch verantwortlich. Ne? Da kann jetzt eine HR nicht viel unterstützen, ist auch nicht die HR-Aufgabe, das ist wirklich eine Führungsaufgabe, im Zweifel sogar eine Management-Aufgabe, aber auch das gehört zu Klarheit mit dazu. Wo dann aber HR, glaube ich, schon unterstützen kann, ist letztlich natürlich wiederum Führungskräfte und Teams dazu zu befähigen, diese Klarheit vielleicht auch in gewisser Weise in den Arbeitsalltag zu übertragen. Was meine ich damit? Einerseits natürlich irgendwo auch schon zum Beispiel Prozesse zu schaffen im Team, Prozesse der Zusammenarbeit, wo Reflexion regelmäßig eine Rolle spielt, ne, wo man überlegt, wie können wir agil, wie können wir vielleicht auch reflektierend arbeiten, regelmäßig Retrospektiven machen. Das ist zum Beispiel auch das, was ich oft erlebe, ne, dass vielleicht auch eine HR-Funktion dabei unterstützt, mal Retrospektiven mit zu moderieren und so gesehen Teams auch regelmäßig in die Reflexion zu ihrer Zusammenarbeit zu bringen. Und auch da kann man sich natürlich dann alle 2-3 Monate zum Beispiel die Frage stellen, in so einer Retrospektive, ist wie klar war uns eigentlich, wo wir hinwollen? Ne? Haben wir das erreicht? Sind wir dem näher gekommen? Wo fehlt Klarheit? Was brauchen wir noch an Klarheit, Rollenklarheit, Beitragsklarheit, was auch immer? Also das könnte ich mir schon vorstellen, ist eine Rolle, die HR einnehmen kann. Und natürlich ganz grundsätzlich vielleicht auch Führungskräfte und Teams dabei zu unterstützen, auch sowas wie ein Rollen- oder stärkenbasiertes Arbeiten zu etablieren. Ne? Also auch das ist ja etwas, was eher ein Teil von Teamorganisation und vielleicht auch Teambuilding ist. Also zu schauen, klar, was ist die strategische Klarheit, aber wie kriege ich das auf meine mitarbeitenden Profile übersetzt? Wer tut was? Welche Rollen schneide ich daraus? Wer hat welche Stärken? Wie erkenne ich die Stärken der Einzelnen? Wie kann ich die fördern und für diese gemeinsame Sache auch einsetzen? Und auch da würde ich sagen, auch als Führungskraft sollte man sich nicht scheuen, auch Unterstützung zu bitten. Ne? Und ich glaube, dass da HR auch ein guter Ansprechpartner für ist.
Auf jeden Fall. Dafür möchte ich an der Stelle nochmal Werbung machen. Weil genau dafür ist HR ja auch da. Also kann ich nur unterstützen. Führungskräfte, bitte sprecht eure HRs rechtzeitig an. Hast du ja eben auch gesagt. Traut euch und haltet euch da nicht zurück. Kannst du noch einmal ganz kurz erklären? Ich weiß nicht, ob es für jeden Zuhörer bekannt ist, aber was du genau mit Retrospektive meinst?
Genau, Retrospektive kann man sich vorstellen. Also wir alle kennen ja vielleicht so dieses Prinzip der individuellen Reflexion. Also ich denke so ein bisschen vielleicht für mich nach, wie waren die letzten Wochen oder Monaten, ne? Was lief gut, was lief nicht so gut, was will ich verändern? Und genau das können wir natürlich auf einer Teamebene genauso machen. Also wo wir uns mit unserer Zusammenarbeit beschäftigen. Also in einem kleinen Team gucken mit unseren 6, 7, 8, 10 Leuten, hey, wie waren die letzten 3 Monate im Projekt? Was hat gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Wo war es herausfordernd? Wenn was nicht gut geklappt hat, natürlich sich auch mal die Frage zu stellen, warum? Also was waren die Ursachen dafür? Wo liegen vielleicht gerade Herausforderungen, die wir auch an der Ursache vielleicht mal angehen müssen? Weil manchmal ne, bremst uns irgendwas, aber wir erkennen noch gar nicht so richtig, warum, was es genau ist. Also da lohnt es sich auch mal auf Ursachenforschung zu gehen. Aber dann natürlich im besten Fall auch im Sinne von kontinuierlicher Weiterentwicklung auch zu überlegen, okay, und was sind vielleicht 1, 2 Dinge, die wir für die nächste Projektphase, für die nächsten 2, 3 Monate verändern wollen. Ne? Und es muss nicht alles sein, im besten Fall ist nicht alles, was wir verändern wollen, sondern vielleicht tatsächlich, dass man sich 1, 2 Dinge vornimmt. Ne? 1, 2 Maßnahmen, hey, lass uns doch nochmal irgendwie ausarbeiten, was ist denn eigentlich unsere Vision für das Projekt, ne? Weil uns die Klarheit fehlt. Oder wir merken, uns fehlt eine gewisse Rolle, vielleicht im Projektteam. Ne? Wir haben hier niemanden, der für uns irgendwie gutes Stakeholder-Management macht. So, hey, wir müssen vielleicht diese Rolle schaffen, wer kann diese Rolle übernehmen? All das sind Dinge, die Ergebnisse einer guten Retrospektive sein können.
Also das heißt aber auch, man muss sich mal kritisch mit sich selber, seiner eigenen Arbeit, seiner Vorgehensweise auseinandersetzen. Ne?
Unbedingt, und deswegen macht es halt auch Sinn, das extern moderieren zu lassen und nicht aus dem Team heraus. Ne? Weil im Team irgendwie drehen wir uns gerne im Kreis und sind nett für uns und tun viel irgendwie vielleicht für die gute Stimmung, oft zumindest.
Ja.
Und ich glaube, so ein externer Blick, externer Moderator, Moderatorin hilft oft schon nochmal dabei, uns herauszufordern. Ne? Das ist schon wichtig.
Absolut. Und das kann natürlich super gut auch HR sein.
Yes.
Ich glaube, du hattest eben noch einen guten Tipp gegeben, nämlich wenn man rückblickend einfach mal schaut, was können wir in der Zukunft besser machen oder wo müssen wir nochmal dran arbeiten, nur so 1 bis 2 Maßnahmen zu nehmen. Zumindest wenn ich dich so richtig verstanden habe, den Zettel nicht zu vollpacken.
Ja, immer. Also bin ich sowieso ein großer Fan von Fokus. Fokus ist key. Wir alle haben genug zu tun. Wir alle sind schnell überfordert. Und was ich oft wahrnehme, also das mache ich zum Beispiel auch in vielen Workshops, die ich mit Teams mache, ich kriege eigentlich immer wieder so gespiegelt, ja, wir haben sowas irgendwie auch schon mal gemacht und wir haben irgendwie unsere 10 Punkte definiert. aber irgendwie haben wir nichts davon so richtig umgesetzt. Und ich bin dann selten verwundert, ne? Also weil es einfach zu viel ist. Also entweder man hat sich zu viel vorgenommen oder es ist auch zu schwammig formuliert oft, was man sich vornimmt. Das sind so die häufigsten Dinge, die ich sehe. Stattdessen wirklich zu sagen, und oft gibt die Zeit auch nicht mehr her an so einer Retrospektive, lass uns mal zwei Kernthemen herausfinden und dann wirklich konkret werden. Was nehmen wir uns vor? Bis wann? Wer ist dafür verantwortlich? Wer setzt das um? Woran erkennen wir, dass wir es umgesetzt haben? Also wirklich konkret zu werden, weil nur so entsteht Commitment, ne? Und nur so wissen wir am Ende vielleicht auch nach 3 Monaten, ob wir wirksam waren oder nicht. Und deswegen das Fokus und wirklich Commitment, Klarheit ist auch da wieder der Schlüssel.
Was denkst du denn, wenn ich das mal weiterspinne, was du jetzt so ein bisschen erklärt hast, ist es ja schon was, was in einzelnen Teams durchgeführt wird. Wenn wir das aber mal aufs gesamte Unternehmen übertragen, ist das ja eigentlich genau eine Kultur, die dadurch entsteht. Was denkst du, auf welcher Ebene im Unternehmen sollte sowas angestoßen werden? Weil ich habe gerade so den Gedanken, wenn das nur einzelne Teams machen, hat man ja wieder ein extremes Ungleichgewicht dann vielleicht auch im Unternehmen, ne?
Ja, also einerseits ja, andererseits sehe ich auch wieder raus aus meiner Erfahrung, ich finde Teams sind meistens, wie soll ich es beschreiben, Teams sind eigentlich ein gutes Vehikel, um Veränderungen im Unternehmen zu bewirken, weil sie nicht zu klein und nicht zu groß sind. Also wir nehmen uns oft Veränderungen für ein ganzes Unternehmen vor und scheitern eigentlich daran, dass es viel zu groß gedacht ist. Also wie will man von heute auf morgen ein ganzes Unternehmen verändern? Aber das Spannende ist, ein Team für sich als ein Ökosystem kann für sich oft schon viel tun und viel verändern. Und ich finde es da auch total fair zu sagen, das sind unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Menschen, die müssen nicht alle gleich ticken und gleich funktionieren und nicht alle gleich weit sein, ne? Wichtig ist aber trotzdem, wie können wir natürlich diese Teams entlang ihres Weges unterstützen? Und da würde ich dann eher aus Unternehmenssicht total spannend finden zu sagen, wie schaffen wir es allen Teams, die Mittel zur Verfügung zu stellen, sich mit ihrer Entwicklung zu beschäftigen, ne? Also nicht nur die irgendwie, meistens sind es ja die sowieso schon super weit sind, die sagen so, hey, wir wollen noch besser werden, sondern wirklich, dass sich alle auf den Weg machen, ne? Und dass so kontinuierliche Weiterentwicklung auch so ein bisschen als Standard, nicht nur als Haltung, sondern auch mit den Ressourcen, auch mit den Mitteln tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, wie gesagt, für jedes einzelne Team. Und ich glaube, dass das dann gut funktioniert und dass man dann auch wirklich anerkennen kann, hey, es muss nicht jedes Team gleich ticken, gleich funktionieren, gleich weit sein, aber alle machen sich auf den Weg und das finde ich wichtig.
Glaubst du, es kann eine Art, ja, ich sag mal, Pilotteam oder sowas geben, wo die anderen sich auch was abschauen oder ja, bleiben die schon unter sich?
Ja, nee, definitiv. Und oft passiert genau das, ne? Also ein Team legt los, ein Team ist Pionier in Anführungsstrichen, ist mutig, hat vielleicht aber auch schon oftmals einfach die Rahmenbedingungen, um sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Also was ich zum Beispiel oft sehe beim Thema gesundes Arbeiten, gesundes Führen, gesundes Team, oftmals sind es dann schon die Teams, die auch eine gewisse Reife haben, die sich damit beschäftigen, weil eine gewisse Reife auch einfach förderlich ist für dieses Thema, weil es ein sensibles Thema ist, ne? Also wenn ich ein Team bin, muss man schon klar sagen, wo wenig psychologische Sicherheit besteht, ne? Also wo sich Menschen eigentlich nicht so richtig trauen, mitzuteilen, über Fehler zu reden, über Stress zu reden, über kritische Punkte zu reden, dann kann das sehr, sehr heavy sein, da irgendwie einen Teamworkshop wirklich effektiv zum Thema Gesundheit zu machen. Da müsste man vermutlich erstmal viel, viel früher ansetzen und erstmal auch an einer gewissen Offenheit auch, ne, auch aus so einer gewissen psychologischen Sicherheit arbeiten. Und deswegen denke ich schon, sind es halt oft meistens schon ein bisschen fortgeschrittene und reifere Teams, die sich, ich sag jetzt mal auch so den ein bisschen herausfordernden Fragestellungen besser annehmen können. Das ist schon so, aber auch da, glaube ich, total wichtig, denn zu gucken, was kann man für andere Teams lernen, mitnehmen und wie kann man diese Learnings übertragen? Und da würde ich auch sagen, das kann auch wiederum eine Aufgabe von HR sein, ne? Also da die Brücken zu bauen, die Learnings zu konsolidieren, mitzunehmen, in andere Teams reinzutragen, ne? Das sehe ich schon als eine wichtige Rolle.
Ja, das ist ja, sage ich mal, auch ein Vorteil, den HR bietet, ne? Sie haben Einblick in alle Teams und können natürlich Best Practices auch teilen im Unternehmen und ja, können sagen, total, hey, tausch dich doch mal mit Führungskraft X aus. Da habe ich gesehen, das funktioniert super. Die haben da coole Tools, ein cooles Team-Meeting. Da kannst du die ein oder andere Idee auch mitnehmen. Finde ich absolut super, ja. Tipp. Ja. Ja. Du hattest eben die psychologische Sicherheit angesprochen. Mhm. Das ist natürlich auch immer so ein Buzzword, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Weil das hängt ja stark auch mit der Reife der Teams zusammen, die du eben noch mit angesprochen hast.
Ja, also ich glaube, man merkt halt immer mehr, es ist ein Buzzword, aber ich glaube, es ist auch einfach ein Begriff, der mehr und mehr tatsächlich jetzt irgendwo auch prominent wird in der Arbeitswelt, weil es so ein super wichtiges Fundament ist für viele, ne? Also ich würde es als wirkliches Fundament für Weiterentwicklung und Wachstum in einem Team und einem Unternehmen beschreiben. Warum? Weil wir können ja mal alle so ein bisschen uns in so eine Situation hineinversetzen. Ne? Wir stellen uns vor, wir sind Teil einer Gruppe und in dieser Gruppe sind Menschen sehr zurückhaltend darüber, über Fehler, über Ideen, über Fragen, über Stress zu sprechen beispielsweise. Warum auch immer, ne? Wenn man das Gefühl hat, das wird nicht gewertschätzt, weil man das Gefühl hat, wenn ich eine komische Frage stelle, vielleicht kriege ich einen Spruch irgendwie an den Kopf geworfen. Oder wenn ich über Stress spreche, habe ich das Gefühl, vielleicht jemand erkennt mich als schwach an und ich kriege und ich muss um meine Beförderung fürchten oder sowas. Ne? Das sind alles Momente, die mich dazu bringen können, zu sagen, so, nee, ich spreche nicht darüber. Dann habe ich nicht dieses Sicherheitsgefühl. Das große Problem ist, wenn wir diese Themen nicht ansprechen, haben wir keine Grundlage für Weiterentwicklung. Wenn wir nicht über Fragen reden, werden diese Fragen nicht im Raum sein. Wenn wir nicht über Ideen reden, werden diese Ideen nie auf dem Tisch liegen. Wenn wir nicht über Stress sprechen, über Belastungen, werden wir nicht gesünder arbeiten. Ne? Also diese Sicherheit zu schaffen, dieses sichere Gefühl von, im besten Fall jeder, jede im Raum hat fühlt sich offen und sicher genug, um wirklich über Fragen, über Ideen, über kritische Punkte, über Belastungen zu sprechen. Da müssen wir hinkommen, mehr an Unternehmen. Und tatsächlich erkenne ich das aber gar nicht mal in so vielen Unternehmen. Ne? Also es ist, glaube ich, schon auch ein hoher Anspruch. Das muss man schon sagen. Was nicht immer auch, und das muss man mal betonen, nicht immer damit zu tun hat, dass eine Teamkultur nicht funktioniert oder dass eine Führungskraft nicht gut ist, sondern es hat auch oft damit zu tun, dass wir einfach alle Menschen sind, die auch mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es kann auch tatsächlich sein, dass ich in meinem vorherigen Job schlechte Erfahrungen gemacht habe, meine Führungskraft tatsächlich irgendwie mich vielleicht in Situationen, wo es mir nicht so gut ging, mir nicht gut begegnet ist, ne? Mir vielleicht irgendwo die Stresssituation nicht anerkannt hat. Und was vielleicht heute, jetzt immer noch bei mir auslöst, dass ich nicht darüber reden möchte, zum Beispiel. Und auch das müssen wir natürlich erkennen. Ne? Also wir haben Menschen in einem Raum, die haben alle schon Rucksack, die haben alle schon Päckchen. Und umso schwieriger ist es natürlich, und deswegen ist es auch ein kontinuierliches Thema, daran zu arbeiten. Also wir müssen kontinuierlich etwas tun für psychologische Sicherheit. Es ist schwieriger, sie aufzubauen und sehr, sehr einfach, sie kaputt zu machen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch genau das, was die Leute so prägt. Die negativen Erfahrungen bleiben ja leider viel stärker hängen als die positiven.
Ne? Das ist so, ja.
Ja, das heißt aber auch, die Führungskraft müsste den Fokus eigentlich drauf haben, wenn Meetings stattfinden und sie merkt, okay, Leute öffnen sich nicht oder es gibt hier vielleicht eine gewisse Hemmschwelle, über Themen zu reden, dann auch zu gucken, okay, was kann ich denn tun, dass meine Leute sich öffnen? Gibt's da, ich weiß nicht, Workshops oder irgendwas, was man den Führungskräften mit an die Hand geben kann oder irgendwas, was man auch intern machen kann, um da mehr Fokus auf dieses Thema zu legen?
Ja, ich glaube, eine ganze Menge, ne? Also ich finde, ein total wichtiger Punkt, dass Führungskräfte auch hier Vorbild sind. Also Vorbild bedeutet, wenn ich möchte, dass meine Mitarbeitenden über zum Beispiel kritische Punkte oder eigene Fehler sprechen, dann muss ich das auch tun. Also dann sollte ich mich als Führungskraft als allererstes hinstellen und über eigene Fehler reden, wenn ich möchte, dass es meine Mitarbeitenden tun. Und genauso beim Thema Stress. Ne? Also nicht erwarten, dass alle irgendwie ihre Stressgeschichten auspacken, wenn ich selber nicht tue und selber nur die starke Führungskraft bin. Ne? Also selbst Vorbild sein. Und ich finde, auch hier wieder kann man super, super viel über Routinen, Formate eigentlich machen. Also ganz kleine Routine, ein Check-in vor jedem Meeting oder so. Ne? Also kleine Check-in-Frage, die uns ins Gespräch bringt. Hey, irgendwie, keine Ahnung, erzähl doch mal, was war irgendwie dein coolstes Erlebnis mit einer Führungskraft? Oder erzähl doch mal irgendwie, was hast du mal so richtig in den Sand gesetzt oder so, ne? Also es kann ja mal so eine kleine Frage sein, die oft dann auch ein bisschen spaßig gemeint ist, aber die schon irgendwo uns dahin bringt, ein bisschen was preiszugeben, so in kleinen Häppchen, Häppchen für Häppchen für Häppchen. Das ist beim Check-in halt richtig, richtig gut. Und auch da wieder, und das kann man nur betonen, Retrospektiven sind natürlich ein Format, was dabei hilft, uns zu öffnen. Ne? Das ist ein sicherer Raum, den wir schaffen. Und man kann eine Retrospektive machen. Ich mache auch mit Teams Workshops zum Thema tatsächlich gesunde Zusammenarbeit, was auch eine Form von Retrospektive ist, nur sehr fokussiert aufs Thema tatsächlich gesundes Arbeiten halt. Ne? Und auch dazu sagen, wir schaffen einen Raum, ein Format, wo eigentlich schon vorher klar ist, es ist gut, wenn jeder sich auch ein bisschen öffnet, ne? Und wo aber auch Menschen bereit sind, vielleicht mal einen Schritt zu machen, wo vielleicht auch die sich sicherer fühlen, einen ersten Schritt machen und andere dadurch vielleicht sich ermutigt fühlen, hinterherzukommen, ne? Und dafür helfen natürlich so eine Formate, die genau dafür auch definiert sind.
Ja, finde ich einen spannenden Punkt, weil mir gerade so durch den Kopf geht, dass das ja auch so ein Input, sage ich mal, zwischen Führungskraft und HR sein kann, wenn die sich unterhalten, dass HR sich vielleicht auch mal Gedanken macht, wie könnten so Check-in-Fragen aussehen, vielleicht einfach so eine kleine Liste mal erstellt und dann mit Führungskräften auch teilt und sagt, hey, das wäre ein cooler Tipp, um einfach mal so in die Richtung zu gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe als HR da immer so ein bisschen als ja Pusher oder als Ideengeber auch für solche Themen. Es muss nicht immer alles von den Führungskräften selbst kommen, ne, sondern die können sich ja schon einfach auch Unterstützung, ich sag mal, von den People- und Culture-Experten holen, wie sie ja auch heißen. Ne?
Ja, wir beschäftigen uns auch jetzt bei uns im Unternehmen auch sehr viel mit dem Thema, auch wie bringen wir Führungskräfte zusammen. Ne? Also auch zukunftsfähiges Führen, wirksames Führen ist nicht, wir probieren jede einzelne Führungskraft irgendwie zu Superman und Superwoman zu machen und die muss jetzt irgendwie alles für sich selber stemmen, sondern, und auch da sehe ich tatsächlich auch HR in einer spannenden Rolle, wie können wir Führungskräfte zusammenbringen? Also für uns ist das Thema Leadership Community, wirklich auch Leadership Team, Führungsteam, Austausch, sich gegenseitig stärken, über Erfahrungen reden, ein total wichtiges Vehikel dafür, ne? Weil genauso wie du es jetzt sagst, es gibt so viele Erfahrungen, ne? Es gibt so viele Dinge, die ausprobiert worden sind. Man muss nur Formate schaffen, wo dieser Austausch halt stattfindet. Ne? Und auch hier sehe ich halt in vielen Unternehmen, gibt es immer so Grüppchen, ne? Mal hier, mal da, die sich halt gut verstehen, die vielleicht irgendwie so auch ähnliche Interessen haben vielleicht im Unternehmen. Und dann gibt es ein paar, die stehen auf der anderen Seite. Aber nee, ne, wir brauchen ja, also wir arbeiten ja nicht gegeneinander im Unternehmen, wir arbeiten miteinander. Und das muss sich tatsächlich auch in so einer Führungsgemeinschaft widerspiegeln. Ne? Und deswegen finde ich das auch ein sehr, sehr wichtiges Vehikel eigentlich auch dafür.
Ja, finde ich einen guten Punkt, dass du das nochmal sagst mit dem Zusammenarbeiten, dass man eben weggeht von diesem Silo-Gedanken, den es ja in der Vergangenheit sehr, sehr oft gab und wirklich dahin, alle wollen ja in die gleiche Richtung. Also alle wollen das Unternehmen erfolgreich machen, alle wollen, würde ich jetzt zumindest mal unterstellen, dass die Mitarbeiter gern zur Arbeit gehen und auch Führungskräfte HR selber wollen Spaß an der Arbeit haben. Und ich glaube, absolut, da ist genau das, was du gerade gesagt hast, ja auch ein ganz wichtiger Faktor zu gucken, wie können wir die Umgebung auch so gestalten, dass wir diesen Spaß haben. Jetzt haben wir ja in jedem Unternehmen relativ viele Veränderungen, die vielleicht auch nochmal vielleicht den ein oder anderen Stressfaktor bei Mitarbeitern auslösen können, sei es Einführung von neuen IT-Systemen, sei es, du hast es eben auch gesagt, Ziele, die vielleicht nicht ganz klar sind oder andere Umstände. Was denkst du, für einen Einfluss hat da das Thema Change Management?
Ein enorm großes. Also letztlich ist Veränderung etwas, was immer da ist und was wahrscheinlich auch eher zunehmen wird. Also wenn man jetzt so auch wiederum auf die Welt und auch Arbeitswelt guckt, gerade auch viel durch Technologisierung, gerade ich glaube mal, wenn man jetzt mal in die Glaskugel guckt, künstliche Intelligenz, KI, was da wahrscheinlich noch für einen Veränderungsruck kommen wird, auch auf die Arbeitswelt. Ich glaube, das wird enorm sein. Deswegen ist Umgang mit Veränderung ist für mich auch eine absolute Kernkompetenz. Ne? Und nicht nur auf einer organisatorischen Ebene, sondern auch wiederum, ich sehe es auch bei den Individuen. Ne? Also wir brauchen in unserem Job eine Fähigkeit, mit Wandel, mit Unsicherheit, mit Unklarheit umzugehen. Also auch zu wissen, wie kann ich Veränderungen annehmen? Wie erkenne ich innerhalb einer Veränderung? Also zum Beispiel, wenn sich jetzt irgendwie Organisationsstrukturen verändern, ne? Wenn sich vielleicht Kundenbedürfnisse verändern, wenn sich Technologie verändern, immer wieder auch zu gucken, was ist denn jetzt mein Einflussbereich, ne? Dass wir nicht so ohnmächtig wären, dass wir nicht machtlos wären, weil oft ist so ein Gefühl, was dann eintritt, ne? Jetzt kommt die nächste Veränderung, ich kann nichts machen, ich lasse das so ein bisschen durchrollen. Nee, wir brauchen immer wieder das Gefühl, auch was gestalten zu können, ohne den Anspruch zu haben, alles mitgestalten zu können oder zu müssen, aber zu erkennen, was ist es, wo ich mitgestalten kann und wo ich auch mit Verantwortung übernehmen kann für eine gewisse Richtung, ne? Die wir einschlagen, auch im Unternehmen. Also eigenen Einflussbereich zu erkennen, und dann tatsächlich irgendwo, ja, auch natürlich mit Verantwortung zu übernehmen, mit Wandel gestalten zu wollen, finde ich da sehr, sehr wichtig. Aber auch natürlich wahrzunehmen und zu akzeptieren, wo gibt's auch Dinge, die wir wenig beeinflussen können, ne? Die wir natürlich wahrnehmen müssen, akzeptieren müssen, ohne sie zu ignorieren, aber wo wir vielleicht auch nicht viel Kraft und Energie drauf verwenden, ne? Also auch das finde ich, ist eine wichtige Kompetenz, wenn es darum geht, auch mit Veränderungen umzugehen.
Also das auch nochmal so ein paar Punkte, wo man gucken könnte, welche Trainings oder Möglichkeiten kann man da für Mitarbeiter anbieten, um ich sag mal, mehr mit Veränderungen oder besser auch mit Veränderungen umgehen zu können. Ne? Also
absolut,
ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das ganz stark in meinem Kopf, einfach aus der Vergangenheit, dass Leute irgendwie, wenn man fragt, hey, warum macht ihr das so? Die Antwort ist ja immer, ja, haben wir schon immer so gemacht.
Haben wir schon immer so gemacht, ja, ist so, ja. Genau. Und ich glaube, ne, zum gewissen Teil, manchmal funktioniert es auch, aber ich sehe einfach Veränderungen auf uns zurollen. Und wie gesagt, ich glaube, Technologie ganz, ganz vorne mit dabei, wo sich, glaube ich, sehr, sehr viel umwälzen wird. Und da ist genau das, was du sagst, ne? Umgang mit Veränderungen. Man kann es auch Resilienz nennen. Ich finde, es geht beides ein bisschen Hand in Hand. Also Umgang mit Change, auch eine gewisse Resilienz zu haben im Sinne von, wenn sich irgendwie was verändert, wenn vielleicht irgendwo auch Dinge passieren, die auch nicht immer in meinem Interesse sind, haut mich das gleich weg oder habe ich da vielleicht auch eine gewisse mentale Widerstandsfähigkeit, ne? Und kann auch da wieder in so eine gestaltende Rolle kommen, weil auch das kann ja mal passieren. Mein Job verändert sich irgendwie durch eine Veränderung und ich merke, ich finde das erstmal gar nicht so cool, weil irgendwie mir hat mein Job Spaß gemacht und ich habe mich da so eine richtig schöne Komfortzone geschaffen. Und auch da kann ja Resilienz sein, zu ja, irgendwo für sich diese Fähigkeit zu haben, einen neuen Ausblick zu schaffen, ne? Irgendwo auch wieder zu sagen, okay, hey, es kann auch eine Chance sein, wie kann ich denn in Zukunft für mich jetzt hier eine neue Rolle finden, die gestalten mit den Fähigkeiten, mit den Stärken, die ich habe, mit einem Netzwerk, was ich vielleicht irgendwo habe, auf das ich zugreifen kann. Und das werden wir tatsächlich immer mehr brauchen, ne? Also Resilienz als persönliche Stärke, Umgang mit Veränderungen auch als persönliche Stärke, ja.
Kannst du noch einmal kurz sagen, was du genau unter Resilienz verstehst? Weil das ist so ein Wort, was ganz oft irgendwo auftaucht.
Ja, also man kann sich so ein bisschen so vorstellen, ich hab mal in einem großen Wolkenkratzer gearbeitet in China für ein Praktikum. Und dann kam mitten in dieser Zeit da, und das passiert in China und in Asien öfter mal, kam so ein richtig heftiger Taifun und wir wussten, dass der irgendwie auch kommt und über die Stadt in Shanghai, über die Stadt rollen wird. Und waren wir trotzdem im Office und haben so gemerkt, dass langsam windig wird und regnet. Und irgendwann wurde es dann noch windiger und hat es noch mehr geregnet. Und man hat so gemerkt, dass dieser Turm, in dem wir waren, der war schon ein paar hundert Meter hoch, der anfängt so ein bisschen so zu wanken tatsächlich. Also so ein bisschen so mit dem Taifun mitzuwanken. Und das ist aber genauso gemeint, ne? Also es ist nichts und auch dieser Turm ist nicht dafür designt, dass er einfach nur auf der Stelle steht, ne? Und wenn jetzt irgendwas von außen kommt, ein Impuls, dass er sich nicht bewegt. Nee, er hat eine Widerstandsfähigkeit, indem er sich irgendwo auch mit Veränderungen so ein bisschen mitbewegen kann. Aber er fällt nicht um. Und genau das ist am Ende auch Resilienz. Also Resilienz bedeutet nicht, dass wir uns gegen jede Veränderung irgendwo durchpreschen, ne? Irgendwie mit Stärke dagegen kämpfen, sondern dass wir uns ein bisschen mitbewegen können. Also dass wir flexibel sind, dass wir agil sind, dass wir vorausschauend sind, aber dass wir nicht umfallen, ne? Dass wir uns nicht umwerfen lassen von den Veränderungen, die um uns herum passieren. Also auch so ein bisschen, ne, ob es der Turm ist oder ob es der Baum ist, der bewegt sich im Wind mit, im Sturm mit, aber der findet wieder seine Position und das ist am Ende auch Resilienz. Und wir brauchen es natürlich, wie gesagt, damit wir, wenn tatsächlich auch mal heftige Veränderungen kommen, nicht umfallen, ne? Dass wir nicht tatsächlich uns davon umhauen lassen. Und deswegen ist es halt so eine wichtige Kompetenz, weil der Wind, der wird doller. Das ist leider so ein bisschen so, ne? In der Arbeitswelt merkt man es schon. Ich glaube, wie gesagt, er wird auch noch zunehmen hin und wieder. Und da dann halt für sich Mittel und Strategien zu haben. Und wie gesagt, ne, was sind so Mittel und Strategien? Für sich natürlich irgendwie, auch in Zeiten, die unsicher sind, immer wieder eine Stabilität schaffen zu können. Also auch wenn sich mein Job verändert, auch wenn sich mein Umfeld verändert, ne, auch wenn sich meine Aufgaben verändern, was sind die Dinge, die mir Stabilität geben? Es können gute Beziehungen sein, ne? Kolleginnen sein, es können Werte sein, ne? Für die wir hier gemeinsam antreten, es können Überzeugungen sein, es kann eine Vision sein, also so ein bisschen auch zeitlose Elemente, das ist zum Beispiel eine Sache, ne? Woraus ich Halt ziehen kann. Oder auch ein Bewusstsein für meine Stärken, für Erfahrungen, die ich mal gemacht habe in der Vergangenheit, wo ich gemerkt habe, hey, da gab es auch mal eine heftige Veränderung, da ist irgendwie mein Unternehmen mit einem anderen fusioniert und irgendwie habe ich das irgendwie auch hinbekommen. Und sich darauf so zu konzentrieren, da gewisse Fähigkeiten zu entwickeln, hilft uns genau diese Resilienz aufzubauen.
Also Mindset ist da eigentlich ein riesen Schlagwort,
ja, total,
sag ich mal. Ne?
Total, ja, ist so.
Ja. Wie gehe ich mit den Veränderungen um, wo ich selber auch vielleicht Einfluss nehmen kann? Was kann ich daraus Gutes ziehen? Und ich glaube aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, manchmal auch einfach zu akzeptieren, okay, das ist jetzt nicht mehr in meiner Hand, das ist vielleicht nicht in meiner Einflussbubble, wo ich wirklich was konkret machen kann und das dann vielleicht auch soweit erstmal zu akzeptieren und dann wieder den nächsten Schritt zu gehen und zu gucken, und was kann ich jetzt Positives draus ziehen?
Absolut. Und ich glaube, das ist die wichtige Kompetenz. Also erkennen und anerkennen, was wir nicht verändern können, den Mut zu haben, die Dinge zu verändern, die wir verändern können, aber auch weise genug zu sein, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Was nicht immer so einfach ist.
Was nicht immer so einfach ist.
Ja, genau. Wir haben jetzt viel auch über Führungskräfte gesprochen und ich weiß, wir beiden haben uns schon mal unterhalten und da hast du mir gesagt, es wird ja auch immer schwieriger, dass, ja, ich sag mal, gerade jüngere Menschen noch überhaupt in die Führungsrolle rein wollen. Hängt das mit genau diesen Faktoren zusammen, dass die Führung sozusagen auch anspruchsvoller wird?
Mit Sicherheit. Also anspruchsvoller, mit Sicherheit. Dadurch natürlich irgendwo auch insgesamt eine Rolle wird, die, würde ich schon sagen, einfach auch mit mehr Belastungen zu tun hat. Ich glaube auch, Führung ist gerade in einem starken Wandel. Das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen natürlich super unterschiedlich. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, aus was für einer Welt man kommt, da ist vielleicht irgendwo Führung, in Anführungsstrichen früher, vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Führung im und am Business gewesen. Also wir haben Projekte verantwortet, wir haben Themen verantwortet, wir haben vielleicht Budget verantwortet und haben geguckt, dass wir diese Ziele irgendwo auch erreichen. Und ich sag mal so, die Mitarbeiter haben wir halt so ein bisschen mit auf den Weg genommen, ne? Und vielleicht manche haben es auf die eine, manche auf die andere Art und Weise gemacht. Und das, genau das spielt natürlich oft immer noch eine Rolle, wird anspruchsvoller durch ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld, ne? Also so Ziele zu erreichen, finanzielle KPIs zu erreichen, digitale Transformation zu gestalten, sind hohe Business-Anforderungen. Gleichzeitig, und das ist das, was auch das, ich sag mal, die Führungsrolle gerade einen Riesenspagat bringt, steigen mitarbeitenden Bedürfnisse. Also auch da, Fachkräftemangel trägt natürlich dazu bei, dass mehr und mehr Menschen am Ende sich auch fast aussuchen können, für wen sie arbeiten. Ne? Auch Remote-Arbeit trägt dazu bei, dass, wenn ich im Homeoffice bin, vielleicht für den einen oder anderen es fast egal sein kann, ob ich für Google oder für Amazon oder für Facebook arbeite. Also im Zweifel hat es gar nicht so einen Riesenunterschied, wenn ich jetzt irgendwie Programmierer bin und ich schreibe meinen Code den ganzen Tag, ob ich das jetzt für Google oder Facebook mache, ist fast die Frage so, wie unterscheidet sich das eine vom anderen? Deswegen sind so Themen wie Mitarbeiterbedürfnisse erkennen, für Mitarbeiterbindung sorgen, natürlich irgendwo auch zu gucken, wie schaffe ich es, aber auch natürlich Mitarbeitenden zu helfen mit bestimmten Herausforderungen, auch natürlich mit Veränderungen, Unsicherheiten, wie wir es gerade gesprochen haben, auch mit vielleicht auch gesundheitlichen Themen damit umzugehen. Alles sind Dinge, die aktuell mehr und mehr auf der Landkarte von Führungskräften landen. Aber es ist halt noch nicht so, dass die anderen Themen deswegen weg sind. Ne? Also alles andere ist auch immer noch da.
Ja, genau.
Und das macht es halt aktuell für viele so mega anspruchsvoll. Ne? Und das bedeutet am Ende auch, und das ist auch letztlich eins der Themen, mit denen wir uns sehr beschäftigen, wir müssen Führung halt beginnen, anders zu denken. Und das setzt natürlich auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen an. Also einerseits natürlich wirklich zu überlegen, was ist die Führungsrolle? Was ist die Aufgabe von Führung von uns im Unternehmen? Also ist es Menschenführung? Ist es irgendwo thematische, inhaltliche Führung? Ist es Projektführung? Im Zweifel auch zu gucken, wo differenzieren wir hier klarer? Ne? Es gibt auch Unternehmen, die das auch in Rollen klar definieren. Ne? Dann haben sie ein People-Lead, dann haben sie vielleicht irgendwo strategische Führungspersonen, ne? Vielleicht irgendwo auch produktbasierte Führungspositionen. Also das ein bisschen voneinander zu entkoppeln. Aber wie gesagt, auch viel, viel mehr auch darüber nachzudenken, wie können wir auch Entlastung schaffen und auch ein bisschen mehr gegenseitige Unterstützung. Ne? Und ich finde, gerade in diesen Zeiten Menschen auch Führungskräfte nicht alleine zu lassen, sondern auch Führungskräfte miteinander zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen, über Dinge reden zu können, sich austauschen zu können, Erfahrungen tauschen zu können und vielleicht auch gemeinsam zu gucken, wie wollen wir denn in Zukunft führen und wie wollen wir in Zukunft unsere Führungsrolle definieren? Es muss kein einzelner Mensch für sich definieren, aber das kann auch ein Führungsteam, es können Führungskräfte in einem Unternehmen auch gemeinsam vielleicht für sich mehr und mehr formen und gestalten. Und das finde ich schon eine wichtige Fragestellung.
Ich auch, deswegen bin ich super froh, dass du es gerade gesagt hast. Weil ich glaube, das ist genau so eine Frage, mit der HR zum Beispiel auch mal auf die Geschäftsführung oder auf die oberste Führungsebene zugehen kann und kann sagen, hey, ich glaube, wir merken es alle, wir sind in einem Wandel. Wir haben, also Fachkräftemangel etc. muss man eigentlich nicht mehr ansprechen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch klar. Aber das nochmal bewusst zu machen und dann auch zu sagen, wie wollen wir eigentlich bei uns im Unternehmen Führung definieren? In welche Richtung wollen wir gehen? Und was für Maßnahmen müssen wir auch danach treffen, um dann daraufhin entsprechend das alles auszulegen? Ich sag mal, die Begleitung der Führungskräfte, die Rolle der Führungskräfte, alles, was du ja eben auch angesprochen hast, kann das eigentlich ein erster guter Schritt sein, mit dem obersten Management mal Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, ich glaube, wir haben da ein Thema, was wir für die Zukunft mal klären sollten. Ne?
Ja, und ich muss sagen, überall in Unternehmen, wo vielleicht nach und nach auch so Führungsvakuum entsteht, weil tatsächlich irgendwo Führungskräfte überlastet sind, gehen, erkranken, merkt man, was für einen Riesenimpact das für das Unternehmen hat. Ne? Also auch die Situation, die sollte man nicht herausfordern, sondern da wirklich auch rechtzeitig agieren. Und ich finde auch immer da im Dialog total spannend, mal zwei Perspektiven aufzumachen. Das eine ist, wie können wir wirklich Entlastung schaffen? Also ich finde, das ist heutzutage insgesamt für jedes Business eine Riesenfragestellung. Nicht nur, ja, wie können wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Training anbieten oder wie können wir ein bisschen Coaching oder whatever. Nee, es braucht Entlastung. Also es braucht Dinge, die Menschen und auch Führungskräfte wirklich spürbar entlasten. Ob das Prozesse sind, die vereinfacht werden, ob das Aufgaben sind, die wegfallen, ob das eine bessere Priorisierung ist von dem, was erreicht werden soll. Aber wir müssen Menschen mehr entlasten, auch Führungskräfte mehr entlasten. Und zusätzlich natürlich Personen und auch Teams zu stärken, ne? Also Ressourcen zu geben, Unterstützung zu schaffen, Gemeinschaften zu schaffen, Netzwerke zu schaffen. Aber das alleine reicht nicht aus. Es braucht auch diese Entlastung, ganz, ganz klar.
Also das nochmal eine Aufforderung an HR.
Naja, total.
Nehmt euch dem Thema jetzt
Entlastung.
an. Genau.
Entlastung, ja, es ist Zauberwort.
Und ich glaube, wichtig, was du auch gesagt hast, wartet nicht damit, sondern macht jetzt die ersten Schritte, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja auch nichts, was man irgendwie innerhalb von, ich sage jetzt mal 2 Monaten erarbeitet und dann auch implementiert hat, sondern das ist ja ein langwieriger Prozess, ne?
Ja, 100%. Und man merkt also gerade, ich finde, gerade dieses Thema Entlastung ist auch tatsächlich eins, was unbedingt wahrscheinlich Management-Attention braucht, weil da am Ende auch eine strategische Entlastung oft dahinter steckt. Ne? Also auch eine Frage von, welche Projekte sind wichtig, welche sind unwichtiger, was erwarten wir gerade vom Business, was auch nicht, wo können wir Dinge nach hinten schieben, wo müssen wir Dinge priorisieren, weil auch das ist natürlich eine Form von Entlastung. Deswegen auch hier wieder, man merkt, die verschiedenen Funktionen müssen einfach Hand in Hand gehen. Also, ne, wir können nicht sagen, HR macht hier ein bisschen, dann kommt hier ein bisschen was vom Top-Management und da ein bisschen was vom Gesundheitsmanagement. Nee, alle Leute am Tisch. Ne? Also die Probleme liegen auf dem Tisch und gemeinsam auf diese Probleme zu gucken und zu überlegen, so, was können wir als Dienstleister fürs Unternehmen quasi tun, damit es dem Unternehmen besser geht und den Menschen im Unternehmen.
Ja, finde ich super, dass du nochmal auf die Zusammenarbeit da verweist, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben sich die Sachen gemeinsam anguckt und dann auch gemeinsam eine Lösung findet und damit ja auch eine Art Commitment schafft, was auch für die Zukunft einfach wieder super wichtig sein kann, um da ein gemeinsames Verständnis zu haben und in die gleiche Richtung zu gehen. Also das vielleicht auch nochmal so ein Tipp, schaut, dass ihr mit einem Commitment aus solchen Meetings rausgeht, zumindest wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Commitment, genau, Commitment, Fokus und klare nächste Schritte. Ne? Und es muss nicht viel sein. Also eine Sache, die einen Impact hat, die umsetzbar ist, die auch Verantwortlichkeiten nach sich ziehen. Ne? Das ist, glaube ich, das ist der Trick.
Dann schauen wir mal, ob der so funktioniert. Er klingt so einfach, aber ich glaube, die Realität ist dann doch sehr herausfordernd. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, heißt das ja gesundes Führen. Und ich glaube, das hast du relativ deutlich heute gemacht. Ist eben nicht nur, dass wir Sportkurse oder Gesundheitsmanagement ja, Themen anbieten, sondern dass wir wirklich auch gucken, wie ist das Arbeiten miteinander? Wie funktionieren Teams? Wie schaffen wir eine gute Atmosphäre, in denen Leute sich wohlfühlen und gleichzeitig aber auch Flexibilität, in denen die Individuen, die wir einfach haben, die wir sind, sich dann auch entfalten können?
Hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Nee, am Ende trifft es das wirklich. Also es findet auf allen Ebenen statt. Es ist eine Frage der Selbstführung. Es ist eine Frage der Führung von Individuen, also einzelnen Mitarbeitenden, diese zu erkennen mit ihren Stärken, Fähigkeiten, aber auch Bedürfnissen. Aber vor allen Dingen auch eine Kulturfrage. Also wie schaffen wir es, eine gesunde Teamkultur, die sich vertraut, die offen über Themen miteinander sprechen kann? Wie können wir das schaffen? Und natürlich dann wirklich auch, ich sag mal, der Überbau in einer Organisation. Wie können wir gemeinsam uns an einen Tisch setzen als Führungskräfte, auch als unterschiedliche Funktionen und uns überlegen, wie können wir unser Unternehmen besser machen?
Finde ich einen super Punkt nochmal. Jetzt hast du am Anfang gesagt, als wir eingestiegen sind, dass du ja selber Triathlon betreibst. Lustigerweise habe ich vor 3 Tagen ein Interview mit Jan Frodeno gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, aber ist tatsächlich so. Aber was würdest du sagen, können wir denn vielleicht von gerade so Extremsportlern, wo es auch viel um Ausdauer geht, noch lernen und das vielleicht auch auf die Unternehmenswelt übertragen in dem Kontext, über den wir eben gesprochen haben?
Boah, ja, eine ganze Menge, ne? Also ich glaube, einerseits, ich finde so aus dem Sport, was ich oft mitnehme, dass es schon motivierend ist, sich auch mal große Ziele zu setzen. Also ich glaube, das kann man schon mal hier und da machen. Aber man sollte schon überlegen, habe ich das Gefühl, wir haben die Ressourcen, um diese Ziele zu erreichen. Also beides sollte schon Hand in Hand gehen, ne? Also ich brauche mir nicht vornehmen, den Mount Everest zu besteigen, wenn ich wahrscheinlich jetzt noch nie irgendwie mal auf einem 100-Meter-Hügel war. Also so ein bisschen natürlich gewisserweise die Ressourcen brauche ich schon. Aber ich finde, große Ziele dürfen wir uns weiterhin setzen. Gleichzeitig finde ich, was man natürlich auch bei sowas jetzt wie so ein Triathlon oder Ironman auch merkt, ist, es ist am Ende ein langer Weg, den wir vor uns haben, wo, und auch das kenne ich aus dem Triathlon-Sport, wir eigentlich nicht so richtig wissen, wie wird das genau für uns laufen. Ne? Also auch beim Triathlon, ich kann beim Schwimmen einen Krampf bekommen, ich kann beim Fahrradfahren einen Platten bekommen, ich kann irgendwie Magenprobleme haben, ich kann whatever umknicken oder mein Knie tut mir weh. Die Frage ist eher, wenn Situationen auftreten, wie gehe ich dann damit um? Und das ist das, was wir, glaube ich, auch mehr und mehr heute brauchen. Schon einerseits der langfristige Blick in Richtung Ziel oder einer Vision und trotzdem Schritt für Schritt zu gehen. Ne? Also ein Schritt vor dem nächsten, das ist bei mir jetzt irgendwie beim Marathon auch immer so. Also ich brauche mich nicht irgendwie auf das Ziel zu fokussieren die ganze Zeit, wenn der Weg noch so weit ist, sondern lieber auf den nächsten Schritt zu gucken. Ne? Wie geht's mir gerade? Was ist der nächste Schritt? Was brauche ich gerade? Was fehlt gerade? Worum kann ich mich jetzt kümmern, auch in diesem Moment? Und ich finde, beides muss so zusammenkommen. Also der Blick nach vorne, etwas, was mich motiviert, was mich in Richtung Ziel zieht, auch in einer Organisation, was mir Klarheit gibt, aber gleichzeitig auch mehr im Hier und Jetzt zu sein, ne? Und auch so ein bisschen achtsam das wahrzunehmen, wo wir stehen, was wir brauchen für einen guten, gesunden Arbeitsalltag.
Ja, ich wusste nicht, dass es so viele Parallelen gibt, aber vielen Dank, dass du uns die nochmal aufgezeigt hast. Ich glaube, das wird den einen oder anderen auch nochmal inspirieren. Ja. Ja, abschließende Frage von meiner Seite. Es ist ja, ich sag mal, alles ein Lernprozess, hast du auch mehrfach gesagt, gerade durch so Retrospektiven oder sich immer mal wieder zu fragen, was läuft gut, was läuft nicht gut, was müssen wir anders machen, auch im Rahmen der gesunden Führung. Was lernst du denn gerade oder was hast du zuletzt gelernt?
Ui, wie man eine GmbH anmeldet, habe ich gelernt.
Okay.
Tatsächlich, ich habe gelernt, dass tatsächlich, weil wir in einem Neugründungsprozess jetzt gerade Anfang 2024 sind, ich habe gelernt, dass auf jeden Fall wir in Deutschland auch noch viel, viel tun können für Gründertum, um Menschen in der Gründung zu unterstützen und das leichter zu machen. Das ist ein großes Learning und wo ich auch hätte ich ein bisschen mehr Zeit, viel Motivation hätte, da Dinge voranzutreiben, weil ich finde, es ist einfach auch einfach ein wichtiger Teil von gesellschaftlicher Weiterentwicklung, ne? Menschen es auch leicht zu machen, wirklich eigene Ideen zu verwirklichen. Und das machen wir leider in Deutschland wirklich nicht. Und es hat auch wieder eine Parallele zum Thema Gesundheit, weil auch da wir uns immer die Frage stellen können, machen wir es Menschen leicht, gute Entscheidungen für sich zu treffen? Und auch beim Thema Gesundheit ist das so. Oder machen wir es als Deutschland die Menschen leicht, ihre guten Ideen zu verwirklichen? Und auch da könnten wir noch besser werden. Das ist ein Learning auf jeden Fall.
Willst du uns da noch ein bisschen tiefer Einblick geben in das Thema Gründung oder hältst du dich da noch bedeckt?
Ja, nee, definitiv. Also wir sind jetzt tatsächlich mit dem Unternehmen Co-Effect, was ich jetzt neu gegründet habe, zusammen mit meiner Co-Gründerin Karin Lausch, seit Januar unterwegs, uns für Future Leadership, also wirklich eine zukunftsfähige, wirksame Führung in Unternehmen einzusetzen. Und das umfasst wirklich sehr, sehr viel, über das wir heute geredet haben. Also einerseits Zukunftskompetenzen zu stärken. Also da geht es wirklich auch um Dinge wie natürlich auch gesundes Führen. Da geht es auch darum, auch zu gucken, was braucht mein Team, was brauche ich irgendwo für wirksame Führung. Aber Co-Effect steht für uns halt auch für das Gemeinschaftliche. Also wie können wir Führungskräfte auch zusammenbringen? Wie können wir auch Führung nicht als Einzelkämpfertum definieren, sondern tatsächlich auch uns gegenseitig auch in der Führung unterstützen? Und deswegen ist es für uns nicht Führungskraft, sondern Führung auch eher als eine gemeinsame Aufgabe, die wir sehen, ne? Die wir uns auch im Unternehmen widmen können mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Ja, und da starten wir jetzt gerade rein mit geballter Power und freuen uns, dieses Jahr oder im nächsten Jahr noch einiges zu bewegen.
Ja, wir freuen uns auch und sind gespannt, werden auf jeden Fall deinen Weg begleiten. Vielen Dank, Benjamin, für die vielen Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Wir werden natürlich deine Kontaktdaten in die Shownotes packen, also für alle Interessierten, die gern mit Benjamin zusammenarbeiten möchten im Bereich gesundes Führen oder ja alles, was du eben noch angesprochen hast, wer da tiefere Einblicke haben möchte. Erstens hört euch den Leading Well Podcast an, ich kann ihn nur empfehlen, da sind nochmal super viele Insights drin und ansonsten könnt ihr ihn natürlich auch direkt kontaktieren. Ja, und da bin ich mir sicher, stehst du mit Rat und Tat zur Seite.
Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank und ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Wenn ihr Lust auf noch mehr Podcast-Folgen für HRs und Führungskräfte habt, bleibt unbedingt dran. Bald erwarten euch wieder spannende Episoden mit interessanten Gästen, in denen wir weitere Impulse und Ideen teilen, um euch dabei zu unterstützen, HR zum Superstar im Unternehmen zu machen. Schaut auch gerne mal bei unserem Partner peopleculture-shop.com vorbei. Dort gibt es richtig coole T-Shirts im Angebot. Ein Blick lohnt sich, also auf zum Shopping. Wir hoffen, ihr seid in den kommenden Episoden auch wieder dabei, wenn wir noch tiefer in die Themen eintauchen.